Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 26. November 2024. Jetzt beginnt die für mich schönste Zeit des Jahres, die Weihnachts- oder die Vorweihnachtszeit. Die Zeit der Vorfreude. Weihnachten noch nicht vorbei, die anstrengenden Feiertage hat man noch vor sich, aber bereits schwillt an dieses Gefühl der Besinnlichkeit, auch des Loslassen können. Sein weiteres Jahr ist überstanden, ist gemeistert, ist zu Ende gegangen oder geht zu Ende, ohne dass der ganze Planet in die Luft fliegt. Wobei heute muss man fast schon Holz anfassen, wenn man solche Prognosen abgibt in einer Nachrichtensendung. Es ist ja fürchterlich. Und die Weltläufte, der Weltwahnsinn hindert uns ja ein bisschen daran, derzeit das Leben als dieses wunderbare Geschenk zu empfinden, das es ist. Wir müssen ja jeden Tag hier als eine unverdiente, wunderbare Gabe zur Kenntnis nehmen. Aber wenn man dann in die Zeitungen schaut, sich Frostbeulen holt oder aufregt über alle Maßen, weil man die Politiker weltweit, aber auch bei uns nicht mehr versteht, ja, dann fällt einem das Genießen vielleicht nicht immer so leicht. Deshalb darf ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen, schauen Sie einfach, bleiben Sie dabei bei der Weltwoche, bei Weltwoche Daily. Wir lassen uns nicht unterkriegen von der Welt, ganz im Gegenteil. Wir arbeiten daran, immer wieder die Lichtblicke festzumachen. Und wenn es zu sehr tost und tobt und alle verrückt spielen oder tatsächlich auch verrückt sind, ja, dann kann man sich ja auch wieder mit Lektüre-Erlebnissen innerlich aufrichten. Und deshalb möchte ich Ihnen gleich zu Beginn dieser Ausgabe zwei Bücher dringend empfehlen. Es sind Bücher, der eine ein Philosoph, der Autor, und das andere führt uns in die Antike, die auch eine alles andere als einfache Zeit für die damaligen Zeitgenossen war. Zuerst zu Karl Popper, Sir Karl Raimund Popper, für mich einer der größten Denker der abendländischen Geschichte und sicherlich einer der ganz Großen des 20. Jahrhunderts und meines Erachtens der Philosoph der Stunde in unserer heutigen, vom Wahnsinn gelegentlich umzingelten Zeit. Karl Popper, die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, ein ziemlich gewichtiges Werk, Sie sehen das, aber eben, und das zeichnet ihn auch aus, verständlich geschrieben, nicht philosophenchinesisch. Und der zentrale Gedanke von Karl Popper ist zurückgebunden oder greift auf, was der antike Philosoph Sokrates bleibend uns ins Stammbuch geschrieben hat, nämlich: Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich weiß wenigstens, dass ich nichts weiß. Der Mensch ist nicht ein Wahrheitsbesitzer, er ist ein Wahrheitssucher. Und diese Überlegung, die hat sich Karl Popper zu eigen gemacht als Denker, der gelebt hat in einem Jahrhundert der Extreme, der Ideologen und eben der Wahrheitsbesitzer, der Wahrheitseinpeitscher, der Wahrheitspropagandisten, der Wahrheitsapostel, ja, der Quacksalber und Schlangenölverkäufer der falschen Wahrheiten, der Anmaßung von Wissen. Und obwohl ich die Fürchterlichkeit dessen, was Popper erleben musste, Zeit seines Lebens, nicht mit dem vergleichen oder gleichsetzen möchte, was wir heute haben, so gibt es doch Übereinstimmung. Wir sind auch heute wieder umzingelt, meine Damen und Herren, von Wahrheitsbesitzern, vermeintlichen, von Leuten, die glauben, uns ihre Wahrheit geradezu einprügeln zu können, beziehungsweise die auftreten mit dieser dröhnenden, moralisierenden Gespreiztheit, von der immer schon die Botschaft auszugehen scheint: Wage ja nicht, eine andere Meinung zu haben. Ich habe gestern ja über diese unsägliche Anne Applebaum gesprochen, der man ja auch in der Schweiz den roten Teppich ausrollt. In Deutschland wird die dekoriert mit Preisen wie ein Weihnachtsbaum. Und wissen Sie, dass es eine Anne Applebaum gibt, die da ihre Propaganda verbreiten kann, dagegen habe ich ja gar nichts. Aber dass unsere Universitäten dies in dieser Einseitigkeit dann einfach so verlautbaren, gewissermaßen Megafone dieser Einfalls- und Einheitsmeinung, das ist gefährlich, dass wir nicht mehr diskutieren. Und dieses Gebieterische, dieses Tyrannische, eben dieses überall angeblich Bescheidwissen, das ist das große Unheil, gegen das sich Karl Popper zur Wehr gesetzt hat. Und zwar ohne antiwissenschaftlichen Zynismus. Ich weiß, dass ich nichts weiß, heißt nicht, ich kann nichts wissen. Er hat in diesem Zusammenhang auch den antiken Philosophen Xenophanes vergegenwärtigt. Und Xenophanes hat sehr wohl den Fortschritt im Wissen postuliert. Also nicht sozusagen die zynische Wissenschaftsverweigerung, das wäre ja nicht realitätsgerecht. Nein, es gibt Fortschritt, aber man muss vorsichtig, demütig sein und alles, was wir zu wissen glauben, das sind vorläufige Erkenntnisse. Und der Mensch mit seinem begrenzten Denkapparat ist nicht in der Lage, sicheren Untergrund zu finden. Deshalb Karl Popper, hier meine erste Lektüreempfehlung. Und die zweite, Barry Strauss, Die Geburt des römischen Kaiserreichs, Antonius, Kleopatra, Octavian und die Schlacht bei Actium. Für mich unendlich faszinierend, diese Endzeit der römischen Republik. Und das ist dann wirklich die absolute Endphase, wo sich der Adoptivsohn des gemeuchelten Julius Caesar und dessen bedeutendster General Marcus Antonius da an der griechischen Hafenmündung vor Actium 31 vor Christus gegenüberstanden. Und damals entschied sich nicht nur das Schicksal des Römischen Reichs, sondern auch der europäischen Geschichte. Denn wenn Antonius und Kleopatra gewonnen hätten, ja, dann wäre die Geschichte Europas ganz anders verlaufen. Dann wäre das Zentrum des Römischen Reichs nach Alexandria gegangen. Das römisch-orientalisch-griechische hätte dann im Zentrum gestanden, Byzanz vor Byzanz. Mal sehen, was dann in Russland passiert wäre oder welche Art von Russland daraus entstanden wäre. Und bei uns hätte es dann nicht diese epischen Auseinandersetzungen mit den Germanen gegeben. Vielleicht hätten die Germanen dann schon viel früher Italien erobert und eine ganz andere geschichtliche Entwicklung eingeleitet. Sehr, sehr interessant, aber nicht nur als kontrafaktische Spielerei, sondern eben auch in der Darstellung, in der Beschreibung. Das ist ein bisschen Römerfilm, das ist auch ein bisschen geschichtlicher Sandalenfilm. Wenn man jetzt Gladiator anschaut, das ist ja dann die reine Fiktion. Hier haben sie das noch rückgekoppelt an die Wirklichkeit. Hochinteressant. Was sind die Themen nach wie vor beschäftigt? In der Schweiz natürlich das Abstimmungsresultat vom Wochenende. Punkt 1, großartig, dass wir solche Abstimmungswochenenden haben. Das muss man einfach immer wieder vorausschicken, das ist nicht selbstverständlich. Eine Klatsche gegen das Establishment und meines Erachtens stimmt die Diagnose, dass die Schweizer Stimmbürger einfach gesagt haben, wir haben die Nase voll, wir möchten nicht immer diese Symptomkosmetik betreiben aufgrund der Wachstumsschmerzen aufgrund dieser völlig aus dem Ruder gelaufenen Migration. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, auch bei den Autobahnen, dass man diesen Ausbau verweigert hat, eine Grundstimmung. Der Schweizer ist sowieso grün, nicht grün-rot, aber er gibt der Umwelt Sorge, was die Grünen erzählen, dass wir da Umweltsünder, Umweltzerstörer sind, das ist dummes Zeug. Das ist in der Schweiz nicht so, da würde ja die Schweiz ganz anders aussehen. Also es gibt dieses Umweltbewusstsein und bei den Mietervorlagen, da hat sich ja gewissermaßen der Mieterschutz in dem Sinn profiliert und das sehe ich auch in dem Zusammenhang, dass eben dies eine Klatsche war gegen die Landbesitzer und Oligarchen der Immobilien in der Schweiz. Denn das muss man sich auch mal vor Augen führen. Die Leute, denen Mehrfamilienhäuser gehören oder auch all die Pensionskassen, die diese Mietskasernen besitzen, die haben in den letzten Jahren massiv verdient. Die haben sich eine goldene Nase verdient durch explodierende Immobilienpreise in der Schweiz aufgrund der massiven Zuwanderung. Die sozialen Kosten mussten andere tragen. Und jetzt haben also diese Krösusse der Wohnungen, die Wohnungsbesitzer, die wollten jetzt also noch die Rechte gewissermaßen, so wird es dann wahrgenommen, die Rechte der Mieter einschränken, um noch mehr Geld aus der ganzen Geschichte rauszuziehen. Und diese als Gier wahrgenommene Verhaltensweise hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass jetzt die Linken profitieren konnten. Das Gute ist immer, dass das Schweizer Volk die Regierenden daran erinnert, dass eben in diesem Land nach wie vor das Schweizer Volk der Chef ist und nicht da die eingebildeten Chefs in Bundesbern. Also mit anderen Worten, es gibt objektive Gründe, die es plausibel erscheinen lassen oder zumindest als nicht ganz abwegig, dass diese Resultate so herausgekommen sind, wie sie sind. Trotzdem muss natürlich den Bürgerlichen, das wird jetzt auch in den Medien stark aufgegriffen, dass das eben ein Versagen auch ist der Bürgerlichen, allem voran von Bundesrat Rösti, der SVP, ja, die FDP prügelt jetzt auch auf die SVP ein. Da könnte man fragen, ja gut, welche Rolle hat denn eigentlich der FDP-Präsident Thierry Burkhardt gespielt in diesen Abstimmungskämpfen? Sind auch manchmal Weltmeister dabei, da die Freisinnigen die anderen vorzuschieben und sich selber diskret im Hintergrund zu halten. Da findet jetzt eine gewisse Schuldzuweisung statt. Aber ich glaube, wo man eine Verantwortung tatsächlich lokalisieren kann, ist in der Person des Gregor Rutz, des Nationalrats und Präsidenten des Hauseigentümerverbands. Und er hat ja sozusagen in doppelter Funktion verloren, einerseits als Präsident des Hauseigentümerverbands, der gegen diese Mietvorlagen war, dann aber eben auch als Kampagnenführer bei diesen Autobahnen. Und da ist ja schon auffällig gewesen, dass diese Kampagne überhaupt nicht sichtbar war. Am Schluss vielleicht noch ein paar verzweifelte Inserate, Anzeigen, um die SVP-Klientel zu gewinnen. Aber hier hat ja gar keine richtige Kommunikation stattgefunden. Und man fragt sich schon, was hat denn da der Gregor Rutz gemacht den ganzen Tag, um diese Unsichtbarkeit an den Tag zu legen? Hat man sich da in falscher Siegesgewissheit gesuhlt? Er war ja schon sehr selbstbewusst damals bei seiner Ständeratskampagne, die ja auch hinten, nach hinten losgegangen ist, hat auch nicht funktioniert für ihn. Jetzt also diese Kampagne, die auch in seinem Verfügungs- und Verantwortungsbereich anzusiedeln ist, das sind die Fragen, die hier natürlich zu stellen sind, jetzt etwas ad personam, hier ist sicherlich versagt worden, dann aber auch muss man die NZZ kritisieren in diesem Zusammenhang, denn die NZZ hat ja mit einer Kampagne den Gewerbeverband sturmreif geschossen. Der Gewerbeverband unter seinem früheren Präsidenten Hans-Ulrich Bigler war ja eine ziemlich auch hemdsärmelige, im positiven Sinn hemdsärmelig und robust und auch provokativ auftretende Kampforganisation. Die haben einen ganz anderen Stil gepflegt als Economy Suisse. Das war sozusagen die Salonabteilung der Großkonzerne und der Gewerbeverband, der hat da richtig zum Teil auch ja mit hochgekrempelten Ärmeln die Sache beim Namen genannt. Und dann hat die NZZ ja den designierten Direktor, da den Enrique Schneider, den haben sie abgeschossen mit einer Reihe von Vorwürfen von, ja, ich sage jetzt einmal, wechselhaftem Grad der Obskurität. Was da jetzt genau hängen geblieben sein soll, ist mir nicht so klar. Man hat sich aufgeregt über bestimmte Dunkelzonen in seiner akademischen Vita. Auf jeden Fall hat da ein richtiges Kesseltreiben stattgefunden. Und dann haben sich eben die NZZ-nahen Kreise gegen die SVP-nahen Kreise durchgesetzt. Und man hat dort eine Lösung gefunden, die eben eher etwas der sandgestrahlten Salonabteilung ähnelt. Jetzt haben wir einen Präsidenten Regazzi von der Mittepartei und einen neuen Direktor, der noch keine großen Stricke zerrissen hat in der Öffentlichkeit. Auf jeden Fall ist dieser Gewerbeverband auch sehr unsichtbar aufgetreten, gerade jetzt auch in der Autobahnabstimmung, aber auch bei den Mietern, bei den Hausbesitzern. Und hier muss man sich schon die Frage stellen, hat eine falsche strategische Aufgleisung stattgefunden? Also von der früheren Arbeitsteilung ist nichts mehr zu sehen. Jetzt haben wir zwei zwangsberuhigte Salonorganisationen von begrenzter Schlagkraft. Und Präsident Regazzi hat ja in einem Interview, habe ich glaube irgendwo gelesen, auch durchblicken lassen, dass da wieder mehr Zähne entwickelt werden müssen. Also es führen viele Wege. Diese Niederlage hat manche Väter. Es gibt solche der SVP, die man beim Namen nennen muss, aber es gibt eben auch noch ein paar andere. Und dann gibt es einfach diesen Faktor, dass dieses nicht mehr erwünschte Wachstum an seine Grenzen kommt in der Schweiz und die Leute das eben nicht mehr wollen. Ein Ärgernis ist dieser Mann hier, Markus Keub, ETH-Militärökonom und Angestellter in Amherz VBS, hell begeistert über Bidens Freigabe von US-Raketen. Das ist also schon unglaublich, dieser Markus Keub, der ja jetzt im zweiten deutschen Fernsehen, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen, im zweiten deutschen Fernsehen ein Interview gegeben hat, das meines Erachtens also sich nicht mehr in Einklang bringen lässt mit seiner Dozentenaufgabe an der ETH. Also der missbraucht da jetzt auch seinen Status als Vertreter einer sehr angesehenen Schweizer Lehranstalt ETH, Eidgenössisch-Technische Hochschule, das heißt auch Exponentin der Eidgenossenschaft, die auf dem Papier und rechtlich immer noch neutral ist. Und deshalb sollten sich auch die ETH-Dozenten meines Erachtens sehr stark zurücknehmen, wenn es darum geht, Kriege zu kommentieren. Und dieser Markus Keup ist ja ein ganz sprungbereiter Zeitgenosse, der sich da mit ganz steilen Thesen exponiert und natürlich an Einseitigkeit kaum mehr zu überbieten. Also der ist da sozusagen in einem Fernduell mit der Anne Applebaum. Und was er jetzt gesagt hat da in der deutschen Fernsehöffentlichkeit, das hat sich also gewaschen. Zum einen sagt er, es sei jetzt endlich die Erlaubnis erteilt worden, diese Waffen da anzuwenden, das sei großartig. Und er habe auch schon ein paar gute Ideen, wie man die einsetzen könne, nämlich gegen zentrale Eisenbahnknoten oder Auffahrtsrampen, die Brücke von Kertsch beispielsweise, die das Festland Russlands mit der Krim verbindet, die könne man unbefahrbar machen. Und dann also dieses Zitat hier im deutschen Fernsehen: Sie sehen, meine Fantasie ist am Blühen. Ich meine, das ist jetzt total daneben. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe einen ukrainischen Kommandanten zitieren, der über die fürchterliche Realität an der Front berichtet und auch die Kriegsmüdigkeit in der Ukraine. Und jetzt kommt da so ein pausbäckiger Kriegsfanatiker mit deutscher Herkunft, der aus der Schweiz heraus da seine Parolen verbreitet im deutschen Fernsehen und da dann noch mit dem Gütesiegel der ETH. Da stellt sich dann irgendwann doch einmal die Frage, ab welchem Punkt greift hier eigentlich die ihn beschäftigende Bundespräsidentin Viola Amherd ein oder auch die ETH selber. Wer stoppt eigentlich diesen Markus Keup? Und wissen Sie, von mir aus kann man jede Meinung da draußen äußern. Auch diese Extremansichten sind ja willkommen. Aber wenn sie so auftreten im Namen einer schweizerisch-eidgenössischen Hochschule, dann haben sie meines Erachtens sich doch irgendwo noch innerhalb auch der politischen Gepflogenheiten einer solchen Lehranstalt zu bewegen. Und vor allem wäre das ja nur dann akzeptabel, wenn auch die Gegenmeinung an so einer ETH zu hören wäre. Dann könnte man sagen, das ist eine Frage der Meinungsvielfalt, das ist aber überhaupt nicht gegeben. Und es ist natürlich mehr als Zynismus, es ist total daneben, wenn man sagt, Sie sehen, meine Fantasie ist am Blühen. Das sind ja fast schon, ja, was sind das? Das sind Zerstörungsfantasien, das sind fast schon feuchte Träume, die da sozusagen anklingen in solchen Wortmeldungen. Das ist dann auch eine Peinlichkeit ersten Ranges. Oder dann eben hier auf die Befürchtung, das könnte dann die Weiterung oder eine Eskalation herbeiführen. Nein, das lässt ihn kalt. Machen Sie die Lager leer, liefern Sie alles in die Ukraine, da ist die Front. Es seien Angstfantasien, da anzunehmen, dass das gefährlich werden könnte für ganz Europa. Wir haben es wieder mal, weiß da der Alleswisser Keup, wir haben es wieder mal mit sogenannten roten Linien zu tun bei Putin, die sich dann im Nachhinein als Propagandabluff herausstellen, wie schon bei den letzten 27 Runden, die wir hier durchgeführt haben. Ja, Putin selbstverständlich, der blufft nur, hat immer nur geblufft, zum Beispiel auch beim Einmarsch in die Ukraine. Also das sind schon ziemlich krasse, steile Thesen, die da geäußert werden und vielleicht nicht bei wenigen Schweizern, zumindest bei mir auch, den Wunsch aufkeimen lassen. Gibt es nicht eigentlich eine deutsche Uni, die sich so profilieren möchte mit dem Markus Keup, dass er seine Weisheiten ex cathedra nicht im Namen einer eidgenössischen, ja, und als solche würde ich doch meinen, auch der schweizerischen Neutralität verpflichteten, hochangesehenen Lehranstalt einer Universität verbreiten sollte. Bin sehr gespannt, wie Sie das einschätzen. Was meinen Sie, was müsste jetzt da passieren? Was müsste jetzt da die Frau Amherd machen und was müsste die ETH-Schulleitung machen bei solchen Aussagen, die mein Kollege Raphael Lutz übrigens auf der Weltwoche-Homepage da dokumentiert hat. Gerne würde ich mich auch mal unterhalten mit dem Markus Keup. Wäre doch eine gute Idee, ihn mal zum Interview zu treffen. Leider hat er sich bis jetzt noch nicht bereit erklären wollen, mit uns zu sprechen. Was schade ist, denn gerade in dieser Auseinandersetzung wäre doch vielleicht auch ein Erkenntnisgewinn zu finden im popperschen Sinne. These und Falsifizierung und am Schluss möge dann der Zuschauer oder der Leser oder der Zuhörer entscheiden, wer da besser argumentiert. Und damit bin ich ja am Ende der heutigen Sendung angelangt. Gibt noch ein paar internationale Meldungen. Unter anderem ist jetzt der Olaf Scholz, der noch Kanzler, auch zum offiziellen Kandidaten der SPD in Deutschland ausgerufen worden. Also da hat sich entsprechend etwas bewegt. Dann das international-schweizerische Geschehen nicht weiter jetzt an dieser Stelle zu kommentieren. Ich werde das dann morgen nachtragen, falls es weitere Dinge gibt, und freue mich, wenn Sie dranbleiben. Auf jeden Fall in wenigen Minuten geht es weiter mit der internationalen Ausgabe. Bis gleich, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen, vielleicht schon etwas vorweihnachtlich besinnlichen Dienstag. Einen guten Start in diese immer noch frische Woche.